Ich brauche noch das Mikrofon, dann kann es schon losgehen. So, läuft oder? Habt ihr es an? Ja, ich glaube, jetzt hört man mich, ne? Ja. Moment. Losgehen. Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Einen schönen Sonntag von meiner Seite. Ich mache mir tatsächlich seit mehreren Wochen schon Gedanken über ein Thema, auf das ich nicht so ganz unfreiwillig drauf gestoßen bin. Ich habe schon mal erzählt, dass Benjamin und ich mal angefangen haben, seit Anfang des Jahres die ganze Bibel durchzulesen und chronologisch von vorne bis hinten. Die Sache ist, dass ich ungefähr 3 Monate vorher schon mal angefangen habe, die Bibel von vorne durchzulesen. Und ich hatte gerade so 3., 4. Mose durch. Und dann kommt Benjamin mit der Idee, nochmal von vorne anzufangen. Haben wir gemacht. Und wir haben 3. und 4. Mose wieder erfolgreich geschafft. Aber diesmal bin ich hängen geblieben. Diese beiden Bücher, die man doch oft einfach nur nimmt und möglichst schnell durchliest und dann weitergehen, ja, an denen bin ich hängen geblieben. Und dabei geht es um ein Thema, bei dem sich echt die Geister spalten. Ja, wo immer noch irgendwie viele Fragen in der Luft hängen und leider auch oft falsche Behauptungen gemacht werden. Also gut, worum geht's? Für mich hat sich angefangen, immer mehr diese Frage zu stellen, welche Relevanz hat das mosaische Gesetz für uns Christen heute? Und das mag sich echt trocken anhören, aber ich finde diese Frage wirklich interessant. Es geht nicht nur um die 10 Gebote, sondern auch alle die anderen Gebote. Finden Sie teilweise auch schon im 2. Buch Mose, aber eben auch 3., 4., 5. Ja, und auch das 1. Buch Mose. Ja, man liest so vor sich hin in diesen 3 Büchern und irgendwann kommt man dann mal so bei den Reinheitsgeboten an, ja, bei den Aussatzerkrankungen. Man liest und liest und fragt sich, was soll ich damit anfangen? Ehrlich. Und ich bin, wie gesagt, nicht der Einzige, der sich diese Frage gestellt hat. Und so ist dieses Alte Testament und gerade diese 5 Bücher Mose, das Gesetz, für viele in den Hintergrund geraten. Ja, zumal auch der Irrglaube besteht, dass das Gesetz für uns Christen absolut nicht mehr von Bedeutung ist. Aber warum etwas lesen und studieren, was ohnehin keine Relevanz mehr hat, oder? Aber so ganz richtig hört sich das nicht an. Immerhin steht es ja aus irgendeinem Grund da. Dieses Gesetz ist da. Es steht in unserem Kanon, in dieser Bibel drin. Aber schauen wir mal, was die Bibel dazu sagt. Dazu schlage ich einmal eine bekannte Textstelle auf. Psalm 1. Vers 1. Die Verse 1 bis 3. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Ja, die Verse sind wohl bekannt. Und wir lesen im 2. Vers, was David sagt: Wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und oftmals wird dieses Wort, also dieses Gesetz, was dir steht, auch als Gottes Wort bezeichnet. Also spricht der komplette Kanon der Bibel. Und diese Ansicht ist nicht falsch, aber David hatte den vollständigen Kanon der Bibel nicht zu diesem Zeitpunkt. Er hatte die 5 Bücher Mose und die Geschichtserzählung aus Josua und Richter. Mehr hatte er nicht. Und doch hat David seine Freude daran. hat seine Lust an dem Gesetz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auf vieles Lust, aber nicht unbedingt das dritte Buch Mose zu lesen. Was hat David also in diesen Büchern gesehen, wofür wir zu blind geworden sind? Dann lasst uns den Schatz im Alten Testament mal bergen. Ja, bei meiner Suche nach Antworten in den letzten Wochen ist mir etwas wirklich Wichtiges aufgefallen. Ihr kennt ja sicher das Konzept der Heilszeiten. Und das ist, finde ich, ein sehr menschlicher Versuch, die Chronologie der Bibel in verschiedene Zeiteinheiten zu sortieren. Aber ich mag dieses Konzept nicht. Es ist sicherlich gut, um einen Überblick zu bekommen über die ganzen Geschehnisse in der Bibel, um das alles ein wenig einzuordnen. Aber ich finde, es suggeriert immer, dass es in jeder Heilszeit einen anderen Weg zu Gott gab. Wenn ihr nicht so denkt, ist das vollkommen okay, aber für mich war das immer so. Aber das stimmt nicht. Man denkt, jetzt sind wir halt in der Gnadenzeit und vor Jesu Kreuzigung mussten die Menschen sich halt an das Gesetz halten. Als ob Gott keine Gnade gezeigt hat vor Jesu Tod. Zu jeder Zeit in der Geschichte gab es nur einen einzigen Weg zu Gottes Gerechtigkeit. Es gab nur einen Weg, Gottes Gerechtigkeit zu empfangen. Zur Zeit des Gesetzes, zur Zeit der Gnade und zur Zeit vor dem Gesetz. Allein durch den Glauben, allein durch das Vertrauen auf Gott hat der Mensch Gerechtigkeit vor Gott empfangen. In der Zeit vor dem Gesetz, in der Zeit während dem Gesetz und in der sogenannten Gnadenzeit. Es war immer der Glaube, der gerettet hat. Wir können das lesen im 1. Mose 15, Vers 6, da steht, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Abraham hat Gott einfach nur geglaubt, dass Gott sein Verheißen wahrmachen wird. Seine Verheißung, dass er einen Sohn bekommen wird in seinem Alter. Und er hat es ihm geglaubt und Gott hat ihn gerecht gesprochen. Und bei diesem Glauben geht es nicht nur an die Existenz Gottes zu glauben, sondern ihm wirklich sein volles Vertrauen zu schenken. Und daran hat sich nichts geändert. Wozu also das Gesetz? Wenn wir uns mit dem Gesetz beschäftigen, müssen wir als erstes verstehen, an wen es adressiert war. Dazu schlagen wir einmal das zweite Buch Mose auf, Kapitel 19. Genau, die Verse 4 und 6. 2. Mose, Kapitel 19, die Verse 4 bis 6. Da schließt der Herr den Bund mit seinem Volk Israel. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meine Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Das mosaische Gesetz war ausschließlich an das Volk Israel gerichtet. Also dann ist ja alles klar. Das Gesetz hat wirklich keine Relevanz mehr für uns. Es ist nicht an uns gerichtet, es ist an Israel gerichtet, steht da so. Aber so leicht ist es dann doch nicht. Weil mit dem Gesetz gab es tatsächlich einen zweiten Weg zur Gerechtigkeit. Israel hat das Gesetz aber nicht bekommen, weil es ihr Weg zur Rettung sein sollte, sondern sie sollten erkennen, dass sie dieses Gesetz gar nicht halten können. Und dass sie vollständig auf Gottes Gnade angewiesen sind. Das Gesetz hatte nie die Aufgabe, den Menschen zur Gerechtigkeit zu führen, sondern wie ein Spiegel, den Menschen ihre Fehler zu zeigen. Gottes Gesetz ist ein Spiegel, kein Retter. Und wenn wir uns ganz genau im Spiegel ansehen, ja, wenn man so mal ein bisschen näher dran geht, dann sieht man oft, dass man noch irgendwelche Essensreste zwischen den Zähnen hat. Irgendwo klebt noch Schlaf zwischen den Augenlidern. Man hat Schmutz im Haar oder irgendeinen Fleck auf der Kleidung. Wir sehen den ganzen Dreck, der an uns hängt. Ja, durch diesen veränderten Blickwinkel, den wir durch den Spiegel bekommen. Und so ist das auch, wenn wir Gottes Wort als Spiegel auf unser Leben anwenden. Oder sein Gesetz als Spiegel auf unser Leben anwenden. Durch diesen neuen Blickwinkel zeigt uns Gott den ganzen Dreck und die ganze Verdorbenheit unseres Wesens. Das war Israels Aufgabe. Das Gesetz war speziell an Israel gerichtet, aber Gott hat sie sich als ein Volk von Priestern erwählt. Ein Priester ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Seine Aufgabe ist es, den Menschen Gottes Unterweisungen zu lehren. Israel sollte uns, den Heiden, diesen Spiegel vorhalten und jedem Menschen zeigen, dass wir ohne die Gnade und ohne die Vergebung Gottes restlos verloren sind. Das Problem ist nur, dass Israel dabei völlig versagt hat. Auf ganzer Linie. Sie haben nicht verstanden, dass das Gesetz nicht die Lösung für das Problem ist. Sondern dass das Problem eben durch dieses Gesetz erst sichtbar wird. In Lukas 11, Vers 52 warnt Jesus die Schriftgelehrten. Da steht, wehe euch, ihr Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr seid selbst nicht hineingegangen und die, welche hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Die Schriftgelehrten haben es selbst nicht kapiert. Und das Schlimmste ist, sie haben sogar noch andere davon abgehalten, es zu verstehen. Die Pharisäer haben damals ein sehr komplexes System an zusätzlichen Gesetzen geschaffen. Und diese zusätzlichen Gesetze haben das mosaische Gesetz so sehr in seiner eigentlichen Bedeutung verzerrt, dass ein Jude damals wirklich gedacht hat, er könnte das Gesetz halten. Es sah wirklich aus, als hätte ein Jude die Gerechtigkeit erlangen können, indem er das Gesetz hält. Es ging nicht mehr darum, seine eigene Verdorbenheit zu erkennen, sondern seine Gerechtigkeit durch Gesetzeswerke zu erlangen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was das Gesetz eigentlich bezwecken sollte. In Galater Kapitel 3, die Verse 23 und 25. Können wir mal kurz aufschlagen. Galater Kapitel 3, Verse 23 bis 25. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Paulus beschreibt hier das Gesetz als einen Lehrmeister auf Jesus hin. Und zwar so lange, bis Jesus das Gesetz erfüllt hat. Jesu Tod am Kreuz war das Ende des Gesetzes. Das können wir auch in Römer Kapitel 10, Vers 4 lesen. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Das Gesetz hatte seine Wirksamkeit bis zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Und nur bis dahin. Die Menschen vor Jesu Tod, die zur Zeit des Gesetzes gelebt haben, mussten ihre Opfer bringen im Glauben daran, dass ihr Messias eines Tages das vollkommene Opfer bringen wird. Merkt, es war wieder der Glaube. Sie haben unter dem Fluch des Gesetzes gelebt. Das heißt, sie lebten unter der Strafe des Gesetzes. Haben sie es gebrochen, mussten sie mit der Konsequenz leben. Aber all das hat Jesus für die, die an den Glauben aufgehoben. Und das ist der Punkt, an dem schnell eine Verwechslung aufkommt. Er hat das Gesetz aufgehoben für den, der glaubt. Das heißt nicht, dass er es vollständig für alle Menschen aufgehoben hat. Paulus gibt uns dafür in Römer Kapitel 7 ein sehr gutes Beispiel. Römer Kapitel 7. Verse 1 bis 4. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einen anderen Mann zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetz frei, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gottes Frucht bringen. Paulus vergleicht die Herrschaft des Gesetzes über die Menschen mit einer Ehe zwischen Mann und Frau. Und der Ehebund gilt nur so lange, bis einer der beiden Partner stirbt. Wenn einer stirbt, ist der andere wieder frei und darf erneut heiraten, ohne als Ehebrecher bezeichnet zu werden. Und so ist das auch mit dem Gesetz. Wir waren im weitesten Sinne mit dem Gesetz verheiratet, um in diesem Beispiel zu bleiben. Wir sind aber stellvertretend durch Jesu Tod gestorben und somit nicht mehr mit dem Gesetz verheiratet. Wir sind frei. Das Gesetz lebt weiter, aber es hat keinen Einfluss mehr auf uns. Wir sind dem Gesetz gestorben. Und in Matthäus 5, Vers 17 sagt Jesus selbst, dass er das Gesetz, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz aufzulösen, sondern dass er gekommen ist, um es zu erfüllen. Also wie ist das jetzt? Wir müssen keine Opfer mehr bringen. Wir müssen keine Feste mehr einhalten. Wir können uns eigentlich an nichts mehr verunreinigen. Wir brauchen die Beschneidung nicht mehr. Wir brauchen keinen Ruhetag mehr einhalten. Wir dürfen die Ehe brechen. Wir dürfen den Namen des Herrn missbrauchen. Wir dürfen morden und stehlen. Oder? Nee, irgendwie passte da was nicht, ne? Aber steht auch in der Bibel. Wir stehen nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes. Wir sind dem Gesetz gestorben. Es stimmt mir zu, dass wir keine Opfer mehr halten müssen. Dass wir Feste wie das Passa nicht mehr halten müssen oder sie feiern müssen. Dass wir uns nicht mehr verunreinigen können. Dass wir die Beschneidung nicht mehr brauchen. Aber das mit dem Ruhetag einhalten, dem Morden, dem Stehlen, Ehebruch, da passt irgendwas nicht ganz. Also ist das Gesetz doch nicht ganz aufgelöst. Oder nur zur Hälfte? Wo müssen wir diese Linie ziehen? Wie kann das Gesetz für uns ungültig sein, wenn wir doch ein paar halten müssen? Dürfen wir jetzt am Sonntag arbeiten? Oder darf ich mir ein Tattoo stechen lassen? Oder ist das schon Totenverehrung? Das war für mich echt ein Problem lange Zeit. Also nicht das Tattoo, sondern die Frage, ob ich am Sonntag arbeiten darf, weil ich halt im Schichtdienst arbeite. Aber ich habe irgendwann festgestellt, dass wenn wir so denken, wir nicht unbedingt weitergekommen sind als die Pharisäer zu Zeiten Jesu. Wenn wir uns solche Fragen stellen, haben wir nie gelernt, den Spiegel des Gesetzes richtig einzusetzen. Und Paulus schreibt dazu im 1. Timotheusbrief etwas ganz Wichtiges. Erste Timotheus, Kapitel 1. Schreibt in den Versen, Kapitel 1, 8 bis 9. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist. Paulus sagt, dass das Gesetz gut ist, wenn es richtig angewendet wird. Dieser Spiegel des Gesetzes ist wie ein Werkzeug. Mit dem richtigen Wissen und etwas Übung kann man einen Nagel mit zwei kräftigen Schlägen im Holz versenken. Es geht. Eine ungeübte Person braucht dafür doch deutlich länger, falls der Nagel am Ende überhaupt gerade im Brett ist. Und so wie man mit einem Hammer üben muss, müssen wir lernen und üben, mit dem Gesetz als Spiegel für unser Leben richtig umzugehen. Immer unter der Berücksichtigung, dass uns dieses Gesetz nicht auferlegt ist. Und Zeiten war das Gesetz ohnehin nie auferlegt. Das galt Israel. Was aber nicht bedeutet, dass es keinerlei Relevanz mehr für uns hat. Gottes Gesetz ist ein Siegel seiner Gerechtigkeit, spiegelt seine Gerechtigkeit wider. Wie könnte es da ohne Bedeutung für uns sein? Wenn es seine Gerechtigkeit widerspiegelt, können wir daraus auch seinen Willen für unser Leben erkennen, für den Menschen erkennen. Also müssen wir irgendwie lernen, dieses Gesetz zu verstehen. Und wie geht man daran? Wie kann man lernen, dieses Gesetz zu verstehen? Diese irrsinnig lange Auflistung an Reinheitsgeboten. Was können wir daraus ziehen? Wie kann ich das dritte Buch Mose lesen und verstehen, warum diese Gesetze nötig, wichtig und gut waren und sie mir heute noch was zu sagen haben? Wenn wir all diese Gesetze und Verordnungen verstehen wollen, ist es hilfreich zu schauen, was sie alle gemeinsam haben. Dazu schlagen wir Matthäus Kapitel 22 auf. Matthäus Kapitel 22, die Verse 34 und bis 40. Und Jesus sprach zu ihnen: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel, um das Gesetz zu verstehen. Das ist der Schlüssel, von dem Jesus den Pharisäern ein paar Kapitel vorher sagte, dass sie ihn weggenommen haben. Und diesen Schlüssel gibt es nicht erst seit dem Neuen Testament. Das ist ein Zitat aus dem Gesetz. Die Juden hatten ihn und sie haben es trotzdem nicht verstanden. Wenn wir also das nächste Mal einen Text aus dem Gesetz lesen, dann müssen wir ihn mit diesem Schlüssel lesen. Es geht um den liebevollen Umgang unter den Menschen. Es geht um den Schutz von Bedürftigen, Minderheiten, Schwachen und Kranken. Es geht um den ehrfürchtigen und aufrichtigen Dienst für den Herrn. Aber die Pharisäer haben diesen Schlüssel weggetan. Sie hatten einen blinden Buchstabengehorsam. Sie haben die Liebe völlig aus dem Gesetz gestrichen. Sie waren nicht mehr mit dem Herzen bei der Sache. Und es gibt im 5. Buch Mose, Kapitel 5, Vers 29. Das ist eine wirklich herzzerreißende Aussage von Gott. Aber die bringt es wirklich auf den Punkt. Ich lese sie einfach mal vor. 5. Buch Mose, wer sich es aufschreiben will, Kapitel 5, ich lese 28 und 29. Als aber der Herr den Wortlaut eurer Rede hörte, die ihr mit mir redete, da sprach der Herr zu mir: Ich habe den Wortlaut der Rede dieses Volkes gehört, die sie mit mir geredet haben. Es ist alles gut, was sie geredet haben. Oh, wenn sie doch ein solches Herz immer hätten, mich zu fürchten und alle meine Gebote allzeit zu halten, damit es ihnen gut ginge und ihren Kindern ewiglich. Israel, nach der Wüstenwanderung, von Gott geläutert, mit einem reinen Herzen, stehen sie vor ihm und sind wirklich mit ganzem Herzen bereit, ihm zu folgen, sich von ihm in das verheißene Land führen zu lassen. Gott, kommt es nicht auf unseren blinden Buchstabengehorsam an. Darf ich das oder darf ich das nicht? Sondern auf das Herz, das seinen Willen tun möchte. Und Israel wollte mit willigem Herzen. Und dann diese Aussage von Gott: Oh, wenn sie doch immer ein solches Herz hätten. Ich finde, da trieft die Liebe Gottes zu seinem Volk zwischen jedem Buchstaben hervor. Er wusste, dass es nicht immer so sein wird und dass er sie züchtigen werden muss. Es tut ihm weh, so etwas zu tun. Aber wie ein Vater, der sein Kind liebt und es nicht ins Verderben rennen lassen möchte und es erzieht, auch wenn es ihm weh tut, auch wenn es ihm alles gekostet hat. Und so schaut der Herr auch auf dich. Liebevoll schaut er dich an und wartet darauf, dass du ihm sein Herz öffnest und ihm mit dem Herzen dienst. Mit Liebe zu ihm und zu deinen Mitmenschen. Ich glaube, mit eins der schönsten Beispiele dafür, dass es Gott auf das Herz ankommt, tragen wir in unserer eigenen Landesgeschichte mit rum. Mit unserem Land ist etwas geschehen, was einmalig in der Geschichte vorgekommen ist. Was ist mit Nationen passiert, die sich gegen Israel aufgelehnt haben? Sie sind untergegangen und sie sind nicht wieder aufgestanden. Guckt euch Syrien an, guckt euch Babylonien an, Persien, Ägypten, die Römer. Alles Nationen, die mal ganz groß rausgekommen sind, bis sie sich an Gottes Volk vergriffen haben. Und das war ihr Untergang. Und dem hat sich bisher keine Nation erholt. Und auch Deutschland hat diese Dummheit begangen. Und dieses Land wurde im Zweiten Weltkrieg zu Recht bis auf die Grundfeste zerbombt. Hier stand gar nichts mehr. Dresden zum Beispiel wurde mehrfach vollständig dem Erdboden gleichgemacht. Und weil das Ganze dann noch nicht gereicht hat, hat man noch mal Brandbomben rübergeschmissen, um auch das letzte bisschen zu vernichten. Aber was geschah dann? Und das ist das wirklich Einmalige in der Geschichte. Deutschland hat sein Herz wieder auf Gott gerichtet und Buße getan. Sicherlich nicht jeder Einzelne, aber im Gesamten noch. Schaut euch an, was nach dem Krieg passiert ist. Deutschland gibt sich ein neues Gesetz. Ein Gesetz, das auf unsere Nation abgeschnitten ist, aber dennoch so nah an der Botschaft des mosaischen Gesetzes, inspiriert an der Heiligen Schrift, an dem Wort Gottes. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich fange jetzt so langsam meine Ausbildung zum Meister an und wir haben da so ein Buch bekommen. Arbeitsgesetze. Es ist echt trocken. Aber vorne in dem Buch steht das Grundgesetz. Und ich habe mir mal wirklich es einfach genommen und habe es mir durchgelesen. Und wenn man sich unser Grundgesetz durchliest und immer daran denkt, was Deutschland im Zweiten Weltkrieg gemacht hat, dann merkt man, das ist quasi ein Bußgebet. Das ist der Schrei danach, der Aufruf, dass so etwas nie wieder passieren darf. Deutschland hat versucht aufzuräumen und das mit Herzen. Man kann von den Nürnberger Prozessen halten, was man will. Dort ist sicherlich nicht jeder NS-Verbrecher gerecht bestraft worden. Aber darum geht es nicht mal. Das deutsche Volk wollte diesen Fehler wieder gut machen und aufräumen und Gerechtigkeit schaffen. Und wir haben uns wieder an die Seite Israels gestellt und sie unterstützt, ihren Staat aufzubauen. Und Gott hat das gesegnet. Und wie? Ein Wirtschaftswunder. Die Arbeitslosenquote lag nach dem Zweiten Weltkrieg, wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, bei unter 2%. Das ist rekordverdächtig. Es entstand ein nie dagewesener Reichtum und Wohlstand, der sich auf die gesamte Bevölkerung verteilte. Deutschland schaffte es in 15 Jahren von der völligen Zerstörung wieder zurück an die Weltwirtschaftsspitze. Und das hat es noch nie gegeben. Das ist Gnade. Das ist Vergebung. Und ich glaube eben, ein großer Grund dafür liegt in unserem Grundgesetz. Da wurde nicht einfach nur ein Gesetz aufgestellt, wo man blinden Buchstabengehorsam leistet, sondern man ist mit Herzen daran gegangen. So etwas durfte nicht wieder passieren. Und das möchte Gott von uns. Nicht, dass wir stumpf irgendwelchen Gesetzen folgen, sondern dass wir mit dem Herzen nach Gottes Willen fragen. Und da ist sein Gesetz ein Spiegel, ein Lehrmeister, das uns unsere Fehler zeigt und uns seinen Willen beibringt. Es gibt aber noch zwei weitere Dinge, die mir extrem weitergeholfen haben, Gottes Gesetz zu verstehen. Das mosaische Gesetz war in Israel gerichtet und deshalb auch auf Israel abgeschnitten. Genauso wie unser Grundgesetz auf unsere Nation abgeschnitten ist. Und deshalb ist es oft hilfreich, nach den Hintergründen für ein bestimmtes Gesetz zu suchen. Die Reinheitsgebote zum Beispiel. Das ist ein biblisches Infektionsschutzgesetz. Steht auch hier drin. Israel ist 40 Jahre als Nomaden durch die Wüste gewandert. Was war ein Seuchenschutz? Gott wollte verhindern, dass sein Volk durch irgendeine Seuche hinweggerafft wird. Das hat er geschafft. Aber hinter jedem Gebot gibt es auch eine geistliche Bedeutung, die auch von uns zu enorme Bedeutung ist und von der wir lernen können. Einfach als Beispiel. Warum sind zum Beispiel verschiedene Tiere unrein? Ja, zum Hintergrund wahrscheinlich, weil sie gut irgendwelche Krankheiten übertragen konnten. Aber haben Tiere in der Bibel nicht auch immer eine Bedeutung? Steckt da nicht immer irgendeine Bedeutung dahinter? Warum sind zum Beispiel Eulen und Fledermäuse unrein? Und es geht das Gerücht rum, dass Corona durch eine Fledermaus ausgelöst worden ist. Kann man halten, was man von will. Aber was hat das denn für eine geistliche Bedeutung? Nun, Fledermäuse und Eulen sind Nachttiere. Sie meiden das Licht und leben in der Dunkelheit. Es ist ein Bild auf Menschen, die das Gute hassen und in der Finsternis leben. Gibt es einen guten Vers für oder gute Verse für Johannesevangelium, Kapitel 3, Verse 19 und 21. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der das Böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Ja, was hier eigentlich steht, ist, oder was das Gesetz sagen will über solche Menschen, halte dich fern von ihnen. Israel sollte sich von diesen unreinen Tieren fernhalten, genauso wie wir uns von diesen unreinen Menschen fernhalten sollen. Von Menschen, die das Böse lieben und das Licht hassen. Und Gottes Gesetz ist voll von solchen Botschaften. Botschaften, die uns helfen, seinen Willen auszuleben. Du kannst ganz buchstabengetreu das Gesetz halten und diese Tiere nicht anrühren und trotzdem hast du nicht verstanden, was Gott eigentlich von dir wollte. Lasst uns mit Herzen an seine Gebote gehen und verstehen, dass er sie zu unserem Schutz gegeben hat, weil er uns liebt. Amen. Ja, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich hatte das Thema schon ergriffen und ich werde wahrscheinlich in den nächsten Predigten weiter darüber reden. Und dann gehen wir mal an diesen Hardliner dran. Das Gesetz. Weil auf meiner Suche bin ich auf vieles gestoßen. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, was ich am Ende gesagt habe, von dem, was eigentlich hinter diesem Gesetz steckt. Wie absolut perfekt es ist. Und mir ist immer mehr davon in den Sinn gekommen. Und wenn wir uns, ja, wenn wir mal anfangen würden, sie einfach nur buchstabengetreu einzuhalten, wäre das schon krass. Ich spreche da zum Beispiel von sowas wie einem Halbjahr. Irre, was da für ein Konzept hintersteckt. Das ist Gottes Weg, dieses Rad zu brechen, was wir oft bei uns haben, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Seine Lösung. Ja, ganz einfach. Steht in diesem Buch drin. Die Menschen suchen seit Jahrtausenden und kriegen es nicht hin. Aber steht hier drin. Und das ist so faszinierend. Es ist hart, es ist hartes Brot, aber es ist faszinierend. Und in diesem Gesetz steckt ein tiefer Schatz drin und den gilt es zu bergen. Lass uns noch aufstehen und beten. Ich danke dir, dass du uns dieses Gesetz gegeben hast und dass wir ihm doch nicht unterstellt sind. Ja, aber ich möchte dich bitten, dass du uns lehrst, dieses Gesetz zu verstehen und dass du uns dabei hilfst, deinen Willen zu tun. Ja, du hast so viel da hineingelegt. Da ist eine solche Tiefe drin, die wir gar nicht ergründen können. Und Herr, oft sind wir gar nicht fähig, all das Ganze daraus zu lesen. Deshalb möchte ich dich bitten, für jeden Einzelnen, der hier ist, dass du ihm die Kraft gibst, den Verstand, das Durchhaltevermögen, Herr, an diese Bücher ranzugehen und sie zu studieren und festzustellen, welche eine Liebe in diesen Büchern steckt, Herr. Was du dort hineingelegt hast und wie du uns ansiehst und wie sehr du uns liebst und eigentlich nur schützen möchtest. Ich danke dir dafür. Amen. Zu dem Ganzen, das ist mir gerade noch eingefallen, gibt es noch ein super Beispiel einfach über das Gesetz. Es steht sogar im Gesetz. Der Bau der Stiftshütte. Da wird ja alles ganz genau beschrieben. Genau welches Maß, wo es hin soll, mit welchem Abstand, welche Farbe, welcher Stoff, welches Material. Alles ganz genau. Außer bei einem. Möbelstück, wenn man es so sagen möchte. Und zwar das Waschbecken. Das Waschbecken hat kein Maß. Es ist das einzige Gerät in der Stiftshütte, das kein Maß hat. Und es ist ein Zeichen. Es ist wieder so eine Kleinigkeit, so ein kleiner Schatz, der darin geborgen ist. Woraus bestand dieses Waschbecken? Weiß das jemand? Ja, Bronze, es bestand aus den Spiegeln der Frauen. Und wenn du in dieses Waschbecken reingeguckt hast, dann hast du dich selbst gesehen. Und was hast du gemacht mit diesem Waschbecken? Du hast dich gereinigt. Wenn wir in dieses Buch reingucken, dann sehen wir uns selber und es hilft uns, uns zu reinigen. Und der Grund, wieso das Waschbecken kein Maß hat, ist, weil dieses Buch nicht erschöpflich ist. Es hat eine Tiefe, die wir nicht begreifen können. Und wer meint, nach 30 Jahren Bibelstudium alles zu wissen, du weißt gar nichts. Amen.